Ja, zwei Verse hätten ausgereicht, um darüber eine Predigt zu halten. 19 Verse, ja, das sind mindestens 5 Predigten. Aber wir betrachten ja diese Stelle unter einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich das Alte Testament schattet das Neue voraus. Beziehungsweise das Neue erklärt uns das Alte. Und da fahren wir jetzt einfach fort mit dieser Geschichte, mit dieser Begebenheit, mit diesem historischen Bericht über Abraham, der von Gott aufgefordert worden ist, seinen Sohn zu opfern. So, jetzt warten wir auf die... Kommt gleich. Dankeschön. Ja, und dann können wir direkt mal die erste Folie sehen. Wir beginnen mit dem Vers 2. Und er sprach, wir haben es eben gehört, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Moria heißt, Gott wird dafür sorgen. Und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Liebe Gemeinde, dieser Vers, der muss uns extrem erschüttern. Der kann nicht einfach so an uns vorbeigehen. Wenn wir uns vor Augen führen, was Gott da von Abraham verlangt und erwartet. Er kann uns erschüttern zum Unheil, zum Entsetzen. Er kann uns aber auch erschüttern zum Heil. Und das soll er hier tun. Für das Erstere habe ich hier ein Beispiel. Ich zitiere aus Richard Dawkins, aus seinem Buch Der Gotteswahn, über diese Geschichte. Und da sagt er, ich zitiere nach Universitätsbibelfreunde Heidelberg, ein moderner Moralist kann nicht anders, als sich zu fragen, wie ein Kind sich jemals von solch einem psychologischen Trauma erholen könnte. Nach den Standards moderner Moralvorstellungen ist diese abscheuliche Geschichte ein Beispiel für Kindesmissbrauch, Schikane und der erste aufgezeichnete Gebrauch der Nürnberger Ausrede, ich war nur den Befehlen gehorsam. Liebe Gemeinde, ich kann diese Äußerungen verstehen, aber sie erfassen überhaupt nicht, was dieser Text uns sagen möchte. Dieser Text geht über was ganz anderes. Er zeigt uns etwas von Abrahams Beziehung zu Gott und Gottes Beziehung zu Abraham. Dieser Text offenbart Abraham etwas über den Heilsplan Gottes mit ihm und seinem Volk und seinen Nachkommen. Und dieser Text offenbart uns etwas über Gottes Heilsplan mit uns. Und das wollen wir jetzt aufzeigen. Es sind 5 Punkte und ich sehe, es ist schon 10 nach 11. Ja, erster Punkt. Wir blicken immer so ein wenig auf das Neue Testament und auf uns heute. Was will uns, was kann uns, was soll uns diese Geschichte sagen? Erstens, es geht um den Glauben Abrahams. Der ist eine Blaupause für unseren Glauben. Er soll eine sein. Ein Abbild für unseren Glauben. Und es sind 3 Punkte, die in diesem Abschnitt Abrahams Glauben kennzeichnen. Zumindest 3 Punkte. Der erste Punkt ist folgender. Ja, jetzt kann er kommen. Vertrauen und Gotteserfahrung. Vertrauen und Gotteserfahrung. Wenn ihr euch erinnert, diejenigen, die die Geschichte Abrahams etwas kennen, Gott sprach zu Abraham, geh doch aus deinem Land heraus, verlasse dein Heimatland und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham machte sich auf. Keine Frage, kein Zweifel, er tat einfach, was Gott ihm sagte. Wisst ihr, da hat Gott ein Vertrauen schon in ihn hineingesät, von Anfang an. So wie das bei uns auch ist. Beispielsweise lesen wir im Epheser, ihr kennt diesen Vers, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Von Anfang an hat Gott dem Abraham dieses Vertrauen mitgegeben. Und dann erfährt Abraham auf dem Weg, den er geht, Gottes Wirken. Er macht Erfahrungen mit Gott. Und diese Erfahrungen, die er mit Gott macht, die stärken sein Vertrauen und die stärken seinen Glauben, die bauen es auf. Abraham, als er diesen Befehl von Gott erhielt, geh und bringe deinen Sohn zum Brandopfer dar, war mit Gott 40 Jahre unterwegs. Als er Isaak bekam, seinen versprochenen, verheißenen Sohn, da war er schon 25 Jahre mit Gott unterwegs. Also Isaak war etwa, ja, nach dieser Rechnung 15 Jahre, andere sagen 17 Jahre, da soll es nicht drauf ankommen. Er war also kein kleiner Junge mehr. Was hatte Abraham mit Gott erfahren? Er hatte erfahren, dass Gott mit ihm sprach. Dass Gott mit ihm redete. Er hatte die Verheißungen und die Versprechen Gottes gehört. Und er hatte festgestellt, Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der ein mächtiger Gott ist. Denn er hat der Sarah im Alter von 90 Jahren einen Sohn geschenkt, nämlich den Isaak. Und diese Sarah war kinderlos. Er sah, wie Gott seine Versprechen hielt, wie Gott treu war. Er sah, wie Gott ihn liebte. Er sah, wie Gott mit ihm ging. Er sah, welch großen Segen Gott für ihn hatte. Und er hat auch erfahren, dass Gott ihm die Sünden vergab. Gott hatte ihm Heil versprochen, Segen versprochen. Und die Sünde und dieser Segen, der blieb bestehen. Gott war treu und er ließ diesen Segen bestehen, auch nach den Sünden, die Abraham und Sarah begangen hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Sünden erinnert. Als Abraham aus Furcht um sein eigenes Leben seine Frau Sarah als Schwester ausgab. Das passierte zweimal. Als Abraham und Sarah lachten, als Gott ihnen die Verheißung gab. Das passierte auch zweimal. Einmal lachte Sarah, einmal lachte Abraham, weil sie nicht glaubten. Als Sarah, nachdem sie das Versprechen erhalten hatte, sie als kinderlose Frau würde irgendwann einen Sohn bekommen. Da meinte sie, sie müsste diesem Versprechen selbst auf die Sprünge helfen. Wir haben es letzte Woche von Thomas gehört. Selbst auf die Sprünge helfen, indem sie ihren eigenen Mann Abraham zur Magd schickte, zu ihrer Magd Hagar, damit er mit ihr den Sohn zeugen solle. Gott vergab alle diese Schuld. Er vergab alle diese Sünden und blieb bei seinem Versprechen. Abraham hatte so einen reichen Erfahrungsschatz im Umgang, sage ich jetzt einmal, mit diesem Gott, in der Begegnung mit diesem Gott. Und darauf basierte sein Vertrauen und seine Gotteserfahrung. Beziehungsweise darauf basierte sein Vertrauen und sein Glaube. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit uns? Schaut ihr manchmal zurück auf euer Leben? Sagt ihr manchmal Danke für Gott, was du mir alles Gutes getan hast? Im 2. Samuel, Kapitel 7, da sagt Mose, Herr, Herr, bis hierher hast du mich geführt. Wie hat Gott dich geführt? Welchen Segen hat er dir gegeben? Welche Bewahrung hat er dir gegeben? Wie hat er dich in der Not bewahrt? Wie hat er dir in der Not geholfen? Schau doch zurück auf das Große, das Gott mit dir getan hat. Und dann soll darauf dein Vertrauen basieren und darauf dein Vertrauen aufbauen. Abrahams Glaube war gekennzeichnet von Vertrauen und Gottes Erfahrung. Zweiter Punkt. Es war gekennzeichnet von der Vereinbarkeit von scheinbar Unvereinbarem. Eigentlich müsste man sagen, wäre, glaube ich, richtiges Deutsch, Vereinbaren von scheinbar Unvereinbarem. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Was musste denn Abraham vereinbaren mit seinem Glauben? Gott spricht zu ihm, bring deinen Sohn Isaak zum Brandopfer dar. Und wenn das Gott zu ihm so sagt, bring ihn zum Brandopfer dar, dann hätte man erwartet, Abraham fragt erstmal nach, Brandopfer, was soll ich da machen? Nein, das hat er nicht gefragt. Abraham war klar, was er da machen sollte. Und wir gehen davon aus, dass ihm deshalb auch klar war, was das Brandopfer bedeutete. Es bedeutete nämlich ein Hingebungsopfer. Es bedeutete, hier bin ich Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meinen Sohn. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe dir meinen Besitz. Ich gebe dir meine Errungenschaften. Ich gebe dir meine Gedanken, meine Sorge. Ich gebe dir alles, was ich habe. Denn dir gehört es und von dir kommt es. Und du bist der Urheber aller dieser Dinge. Das bedeutete Brandopfer. Und Gott hatte ein Anrecht auf seinen Besitz. Isaak war der Erstgeborene nach der Verheißung. Er war der Erstgeborene. Und mit dem Erstgeborenen war nicht nur das Erstgeburtsrecht verbunden, das wurde alles etwas später in der Bibel formuliert. Aber der Erstgeborene bedeutete eine Repräsentation der gesamten Familie. Der Erstgeborene stand für die gesamte Familie, die gesamte Sippe, den gesamten Stamm. Und deshalb heißt es zum Beispiel auch in 2. Mose 13, Vers 12, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. Isaak, wie auch seine ganze Familie, gehörte Gott. Und er hatte ein Recht darauf, zu verfahren mit seinem Besitz und Eigentum, wie ihm es beliebte. Das hört sich jetzt wie eine Drohung an. Wir als Kinder Gottes, wir gehören auch Gott. Das Neue Testament formuliert, wir sind sein Eigentum im Glauben. Wisst ihr, dass ich das niemals als eine Bedrohung empfunden habe, sondern immer als eine Freiheit und ein Geschenk? Ich muss nicht mehr festhalten an dem, was ich habe. Ich muss nicht mehr krampfhaft an meinem eigenen Leben festhalten. Ich muss nicht mehr an meinen Besitztümern festhalten. Ich kann loslassen. Ich kann aber deshalb loslassen, weil ich weiß, derjenige, dessen Eigentum ich bin, der sagt, wer sollte gegen dich sein, wenn ich für dich bin? Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Meine Liebe zu dir, die wird durch nichts kaputt gemacht. Weder durch Leben noch durch Tod. Weder durch Not noch durch Glück. Mein Segen ist immer bei dir. Du wirst niemals aus meiner Hand fallen. Und Gott hat uns gemacht, er hat uns geschaffen, dazu, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist unser Sinn, das ist unser Ziel. Und er bringt uns zu diesem Ziel und er weiß, wie er mit uns auf diesem Wege geht. Und er weiß es am besten. Deshalb gebe ich ihm doch gerne mein Leben, damit es gelingt, mein Leben. Damit es gelingt auf dieser Erde und damit es gelingt für die Ewigkeit. Abrahams Glaube. Wisst ihr, Abraham brachte hier etwas zusammen. Er vereinbarte hier etwas miteinander, wobei wir Christen heutzutage und auch die Nichtchristen Schwierigkeiten haben. Abraham wusste oder glaubte, dass der Gott, der von ihm so etwas Schreckliches forderte, so etwas Schweres, so etwas Hartes, so etwas Unsägliches forderte, wie seinen eigenen einzigen eingeborenen Sohn zu opfern, dass das derselbe Gott war, der ihn liebte, dass das derselbe Gott war, der ihn segnete, dass das derselbe Gott war, der ihm Vergebung schenkte, dass das derselbe Gott war, der ihm Güte und Gnade schenkte. Liebe Freunde, wie vereinbaren wir? Können wir sagen, der Gott, der in unserem Leben Hartes zulässt, der in dieser Welt Unverständliches für uns zulässt, das ist der Gott, der uns liebt. Das ist der Gott, der uns segnet. Das ist der Gott, der nur Gutes vorhat mit uns. Bringen wir das zusammen. Wir müssen dafür beten, dass wir das zusammenbringen. Abraham hat es zusammengebracht. Abraham hat es zusammengebracht. In Jesaja 30, da sagt Jesaja, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Im Stille sein und im Vertrauen, da läge eure Stärke. Würdet ihr nur glauben und vertrauen auf Gott, er macht es wohl. Er macht es richtig. Alles, was er tut, ist recht. Würdet ihr nur vertrauen, dann würdet ihr wachsen an geistlicher Stärke, an charakterlicher Stärke, an seelischer Stärke. Der dritte Punkt. Totenauferstehung. Bis zu den Zeiten Abrahams gab es keine Vorstellung von irgendeiner Totenauferstehung. Es gab keinen Bericht darüber. Kein Wunder derartig. Abraham war der erste Mensch, der an die Totenauferstehung glaubte. Er rechnete damit, dass Gott seine Verheißung wahrmachte. Gott hatte ihm versprochen, aus Isaak, aus Sarah werden Völker hervorgehen. Aus ihr werden Könige hervorgehen. Wie können Völker und Könige aus einem Sohn hervorgehen, von dem Gott verlangt, dass Abraham ihn opfern sollte? Wie ist das möglich? Abraham vertraute, Gott wird das machen. Er wird aus Isaak Könige und Völker hervorgehen lassen. Aber wie soll das geschehen, wenn ich ihn doch opfern soll? Wie soll das passieren? Abraham glaubte, dass Gott ihm den Isaak wieder schenken konnte. Dass er ihn wieder von den Toten auferwecken könne. Ich möchte das gerne nachweisen von der Schrift. Einen Hinweis zwischen den Zeilen haben wir in dem nächsten Vers. Das ist der Vers 4 bis 5. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Also Isaak und Abraham waren ja unterwegs. Und irgendwo verließ er dann seine Knechte und wollte mit Isaak alleine weitergehen. Und darauf beziehen sich die Verse. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Also auf dem Berge Moria. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, der wollte natürlich seine Knechte nicht unnötig schockieren. Vielleicht wollte er das auch nicht. Aber hier schwingt viel mehr mit. Hier ist ein Auferstehungsglaube und das zeigt uns das Neue Testament. Und das zeigt uns wiederum, wie wichtig es ist, zu begreifen, dass das Neue Testament uns das Alte aufschließt. Wir sehen das im nächsten Vers. Zitiere aus Hebräer 11, Verse 17 und 19. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Kurze Bemerkung in Klammern. Hier steht, er opferte den Eingeborenen. Obwohl er ihn ja gar nicht opfern muss. Er hat ihn im Herzen dahingegeben. Ja? Im Gehorsam. Und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Das ist erstaunlich, ne? Abraham, der erste Mensch mit Auferstehungsglauben. Was ist dieses Gleichnis? Da muss ich unbedingt was zu sagen. Was ist dieses Gleichnis? Er erhielt ihn als Gleichnis wieder. Ein Gleichnis für wen? Ein Gleichnis wofür? Ein Gleichnis für Abraham? Ja. Ein Gleichnis für uns. Ein Gleichnis für uns. Diese Auferstehung Isaaks, Auferstehung in Anführungszeichen, denn Abraham hatte den Isaak schon im Herzen dahingegeben, aber Gott hat ihm den Isaak wieder geschenkt sozusagen. Diese Auferstehung Isaaks schattet vor die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ich werde das nachher noch genauer erläutern. Der Herr Jesus Christus wurde uns genommen, weil er getötet wurde. Er wurde uns wieder geschenkt durch Auferstehung. So wie dem Abraham Isaak wieder geschenkt wurde. Dieses Gleichnis spiegelt auch unsere eigene Auferstehung. Wir wurden uns sozusagen im Glauben selber wieder geschenkt. Und die Bibel sagt uns das. Gebt doch eure Leiber zum Opfer, heißt es im Römer 12, 2. Damit ist natürlich kein Schlacht- und Brandopfer gemeint, sondern ein geistliches Opfer, dass ich mein Leben Gott gebe. Gebt eure Leiber zum Opfer hin. Dann werdet ihr in einem neuen Leben auferstehen. Zu einem neuen Leben auferstehen. Dann wird Gott euch ein neues Leben schenken. Denn die mit Christus gestorben sind durch den Glauben, die sind auch mit ihm auferstanden. Zu einem neuen Leben in Christus, mit Christus, im Glauben. Eine neue Schöpfung. Wisst ihr, Auferstehungsglaube, das war etwas für Abraham, was weit über den Glauben seiner Zeit hinausging. Wir haben da viel bessere Voraussetzungen, denn wir haben das Zeugnis Jesu Christi, er ist von den Toten auferstanden. Und wir haben das Zeugnis anderer Menschen, die aus den Toten auferweckt wurden, zum Beispiel durch die Apostel. Und deshalb dürfen wir glauben, dass er auch uns erstens auferweckt hat und zweitens auch leiblich auferwecken wird, wenn er wiederkommt. Das zeichnete den Glauben Abrahams. So, nun gibt es in diesem Text noch eine ganze Reihe von Vorschattungen. Ich gehe noch kurz darauf ein. Nächstens. Ja, das ist sehr indirekt und nicht so explizit, aber dennoch. Isaak als ein Typos für Christus. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da fehlt mir was in dem Text. Was macht der Isaak? Was tut der? Der ist 15 oder 17. Sein Vater ist über 100. Hätte er nicht seinen Vater überwältigen können? Hätte er sich nicht wehren können? Hätte er nicht wenigstens davonlaufen können? Hätte er nicht wenigstens schreien können? Wir erfahren von alledem nichts. Und damit wird er als ein Bild für uns, für Jesus, der seinen Mund nicht auftat, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt ward, der im Gehorsam sich hingab bis zum Tod am Kreuz. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Der nächste Punkt. Abraham und Isaak als, da müsste noch einer davor sein. Oder das ist ein Wink Gottes, das ich überschlagen soll? Okay, ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Abraham und Isaak als Typen oder als Typos, sie sind zusammen ein Typos für den Vater und den Sohn Jesus Christus. Vers 2, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, wir haben es schon gehört, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn doch zum Brandopfer da auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Ich zitiere nur einen Vers aus dem Neuen Testament. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott, der Vater, gab seinen einzigen Sohn, den er liebte, hin, um unseretwillen. Und so wird hier das, was Abraham an Isaak zu tun bereit ist, zu einem Bild für Gott, den Vater, der seinen Sohn Jesus Christus hingibt. Nächster Punkt. Vorletzter Punkt. Wichtiger Punkt. Man, die sind alle wichtig, aber das ist jetzt ein herausragender Punkt. Das stellvertretende Opfer. Da erhob Abraham seine Augen, also sie sind unterwegs, und Abraham hat gerade das Messer genommen und wollte den Isaak schlachten, der Engel des Herrn, ein Begriff für Jesus Christus im Alten Testament, hat ihn davon abgehalten. Und dann heißt es hier, da hob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Der Widder stirbt anstelle von Isaak. Jesus Christus stirbt an unserer Statt. Der Isaak war dem Tode geweiht. Wir als Menschen ohne Gott sind dem Tode geweiht. Wir lesen es in der Schrift. Ihr seid tot in euren Übertretungen und Sünden. Und damit meine ich nicht einfach den physischen Tod, der auch, aber vor allem der geistliche Tod, der ja bedeutet Ferne von Gott, Trennung von Gott, Entfremdung von Gott und all das. Ihr seid dem Tode geweiht. Wir müssten geistlichen Tod sterben, aber Gott hat die Sünde auf Jesus geworfen. Und an unserer Statt starb Jesus. So wie hier der Widder anstelle von Isaak stirbt, so starb Jesus an unserer Stelle. Gott hat durch Jesus ein Opfer gebracht, damit er uns als seine Kinder wiedererhält. Uns in einen Zustand versetzt, in dem er uns ursprünglich geschaffen hatte. Letzter Punkt. Das eigentliche Lamm. Das eigentliche Lamm. Mal den Vers lesen. Wir gehen noch ein Stück zurück. Da ist Abraham unterwegs mit Isaak und sie haben Brandholz dabei und sie haben Feuer dabei, aber kein Opfertier. Und da fragt Isaak seinen Vater etwas. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Brandopfer? Und Abraham antwortete: Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Wer ist dieses Lamm? Nun, der Widder war nicht das Lamm. Der Widder war nur eine Abschattung des eigentlichen, wirklichen Lammes, das da kommen sollte. Abraham sprach von einem Lamm und er sah prophetisch das Lamm Jesu Christi, das Lamm Gottes. Ich will das gleich auch unterstützen. Der Widder ist kein angemessenes Opfer für Isaak. Er war nur eine vage Abschattung. Jesus ist das eigentliche Lamm, von dem Abraham hier in unserem Text spricht. Dieses Lamm sollte noch kommen. Der Widder war nur ein Hinweis darauf. Ich zitiere aus Johannes 8. Das ist der letzte Vers. Da heißt es: Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Ich lese es nochmal. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Er sah den Tag Jesu Christi. Was er genau sah, das steht hier nicht. Aber ich gehe davon aus, er sah seine Geburt. Er sah seinen Tod. Er sah seine Auferstehung. Er sah sein Wiederkommen. Er sah das Lamm Gottes. Der Herr wird dir ein Lamm, wird uns ein Lamm ersehen. Das ist es, was er wirklich meinte. Der Widder war ein Zeichen dafür. So sehen wir, wie Gott uns durch die Geschichte, die er hier erzählt, mit Abraham und seinem Sohn Isaak, sein Heilshandeln und seinen Heilsplan aufschließt, mit Hilfe des Neuen Testaments und durch den Heiligen Geist. Wie er uns aufhelfen will in unserem Glauben, indem er Abraham als Glaubensvorbild darstellt. Dafür können wir ihm ewig danken. Amen. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, was für eine Größe der Erkenntnis und Wahrheit, die du uns offenbarst in der Schrift. Herr, was für eine wunderbare Zuversicht dürfen wir haben, in Jesus Christus befreit zu sein von Schuld, aber auch von uns selbst. Danke, Herr, dass du Jesus Christus geopfert hast, deinen einzigen geliebten Sohn, um unseretwillen, damit wir nicht in die Irre gehen, damit wir nicht verloren gehen, damit wir Möglichkeit haben, ihn im Glauben zu ergreifen und zu einem neuen Leben aufzuerstehen, zu einer neuen Schöpfung, die jetzt schon deutlich wird. Herr, hilf uns, hierin zu wachsen durch deine Gnade. Amen. Amen.